Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir sind in den Conference Finals angelangt und wir beginnen mit der Vorschau auf den Osten. Die New York Rangers gegen die Florida Panthers sind heute das Thema der Sendung. An der Stelle nochmal kurz dran erinnert, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf mehrere Art und Weisen tun. Abonnieren, teilen, bewerten. Freue ich mich sehr drüber. Zum Beispiel auch bei Apple oder bei Spotify, dann habt ihr noch eine extra Aufgabe, die habe ich euch mitgegeben. Bei Spotify, wenn ihr im Urlaub seid, doch bitte mal einmal kurz reinzuhören, damit meine Weltkarte gefüllt wird. Also eine kleine Spezialaufgabe. Und natürlich, wenn ihr irgendwas in die Kasse mit reinwerfen wollt, ins Sparschwein, dann könnt ihr das Ganze machen bei SteadyHQ oder bei paypal.me. Links findet ihr in den Shownotes. Und damit geht's rein in die Finalserie zwischen zwei Teams, die während der regulären Saison gar nicht so weit auseinander lagen. Die Rangers haben die Metropolitan gewonnen mit 114 Punkten, 55 Siege dabei. 110 Punkte und 52 Siege reichten für Florida zum Sieg in der Atlantic. Also wir sehen hier zwei Division-Sieger gegeneinander. Beide Teams waren in der ersten Runde sehr souverän. Die Rangers mit einem Sweep gegen die Capitals und die Panthers mit einem 4:1 gegen den Rivalen aus dem eigenen Bundesstaat, die Tampa Bay Lightning. Und in der zweiten Runde haben beide jeweils 6 Partien gebraucht, allerdings ein etwas unterschiedlicher Verlauf. New York führte 3:0, dann 3:2 und es war spitz auf Knopf in Partie Nummer 6, da hatten die Carolina Hurricanes eine Führung bis kurz vor Ende, nämlich bis ins letzte Drittel hinein, um dann doch noch durch Chris Kreider den Knockout zu bekommen. Natural Hattrick für ihn im letzten Spielabschnitt von Spiel Nummer 6 und damit dann das 4:2 in der Serie für die Rangers. Und auf der anderen Seite, die Panthers waren der große Favorit gegen Boston. Vielleicht ein bisschen überraschend, Partie Nummer 1 dann verloren, aber danach 3 Siege in Folge. Aber auch die Panthers hatten zumindest einmal das Problem, dass sie eine Serie nicht beenden konnten, nämlich in Spiel Nummer 5. Letzten Endes reichte es dann aber in Spiel Nummer 6 in Boston ein knapper Erfolg und damit auch ein 4:2 in der zweiten Runde. Die Paarung zwischen den New York Rangers und den Florida Panthers, die gab es in den Playoffs schon einmal, 1997. Und jetzt vielleicht mal aufgepasst, die Parallele. Damals kamen die Panthers auch als Zweiter, als Vizemeister in die Serie hinein. Das war in der ersten Runde, 97 dann. Im Vorjahr hatte Florida die Finalserie erreicht. Damals dann durch Uwe Krupp in Spiel Nummer 4 dann verloren gegen die Avalanche und damals 1997 dann in der Folgesaison, da gewannen die Rangers mit 4:1, 2 Siege in der Overtime. Und das Spiel Nummer 5, das letzte Spiel dieser Serie, das war tatsächlich auch das letzte Spiel in der Miami Arena, die damalige Halle der Florida Panthers, Downtown Miami. Und das war ja auch des Öfteren ein Thema, dass die Panthers eben lange Jahre nicht so gut bei den Zuschauern ankamen und sie immer wieder versucht haben, auch Miami anzulocken. Mittlerweile haben sie sich so ein bisschen darauf konzentriert, dass sie in Fort Lauderdale spielen und eben dann auch etwas andere Fans anlocken, als das vielleicht dann in Downtown Miami damals der Fall war. In der regulären Saison, da konnten die Panthers 2 Partien nach 60 Minuten gewinnen und die Rangers eine nach Penalty schießen. Ja, wenn wir sonst noch auf die Statistiken vorher schauen, dann ist es so, dass beide Teams sehr gut sind im Unterzahlspiel. Die New York Rangers haben tatsächlich die aktuell beste Quote in den Playoffs, 89,5%. Und die Rangers haben es geschafft, eine ausgeglichene Bilanz zu haben, was das Powerplay und Shorthanded Goals betrifft. Sie haben 4 Powerplay-Tore kassiert und haben 4 Shorthander geschossen. Das heißt also plus minus null in Unterzahl und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert und speziell diese Shorthander, die taten natürlich den Gegnern dann jeweils sehr, sehr weh und waren so ein bisschen auch Backbreaker in der einen oder anderen Partie. Also da ist Vorsicht geboten bei den Panthers, die auf der anderen Seite auch ein wirklich gutes Unterzahlspiel haben, 86,1%. Das ist aktuell in den Playoffs Platz 3, wobei, wie gesagt, das ist bei einigen Statistiken so. Die Platzierung ist da relativ egal und man muss natürlich auch sagen, dass die Zahlen an der einen oder anderen Stelle auch natürlich durch den Gegner und die Spielweise des Gegners und die Spielweise in der Serie beeinflusst werden. Die Rangers haben einen klaren Vorteil. Nicht nur das Unterzahlspiel ist sehr gut, auch das Powerplay. 31,4% die Erfolgsquote. Damit konnten sie richtig, richtig gut auch Spiele dann gewinnen, weil sie bei 5 gegen 5 eher nicht so das gute Team sind. Da kommen wir nachher auch noch dann auf ein paar Zahlen. Überzahlspiel der Panthers nicht gut. 22%. Das muss besser werden, um in der Serie gegen New York eine Chance zu haben. Oder eben wenig Strafzeiten nehmen. Ja, die Spielweise der beiden Teams, die ist so ein bisschen auch sinnbildlich für die Advanced Metrics, beziehungsweise die Advanced Metrics spiegeln dann die Art und Weise, wie die Teams auf dem Eis agieren, schon wieder. Die Panthers mit einem Corsi-Wert von 54% und die Rangers von 45%. Heißt also, Florida ist wesentlich aktiver, wesentlich mehr auch in der Offensive unterwegs. Das ist auch bei den Schüssen pro Spiel der Fall. Sie sind da sehr, sehr gut, was das Verhältnis der Torschüsse betrifft. Und die Rangers dagegen, die haben zwar ein Torverhältnis von 35-26, die haben aber ein Schussverhältnis von -6,4. Also die schießen nur 26 Mal ungefähr in der Partie auf das gegnerische Gehäuse, dafür lassen sie 32 Torschüsse zu, 32,5 um genau zu sein, aber sie haben ja auch keinen so schlechten Torhüter. Ansonsten, ja, sind die Zahlen vergleichsweise ähnlich. Fangquote ist bei den Rangers besser, 92,8%, 91,6% ist das insgesamt bei den Panthers. Deutet also darauf hin, dass eben Shesterkin im Duell gegen Bobrovsky selber so ein bisschen die Nase vorn hat. Was gibt's noch an interessanten Stories? Wladimir Tarasenko ist von den Rangers letztes Jahr zur Trade Deadline verpflichtet worden. Das hat nicht ganz funktioniert. Und dann war er in Ottawa für ein paar Monate und jetzt wurde er zur Trade Deadline von den Florida Panthers verpflichtet. Also da jemand, der zumindest ein bisschen die New York Rangers auch kennt. Das ist also eine Situation, wo ja eine Familiarität da ist. Dann ist es so, dass Paul Maurice 2002 das Stanley Cup-Finale erreicht hat mit den Carolina Hurricanes und er war der Vorgänger von Peter Laviolette. Und Paul Maurice hat tatsächlich damals auf dem Whiteboard in Carolina Peter Laviolette eine Nachricht hinterlassen. Und der Nachfolger in Carolina von Peter Laviolette, das war dann wieder Paul Maurice. Und Laviolette hat damals auch eine Nachricht hinterlassen auf dem Whiteboard. Also so ein interessantes Wechselspielchen da von den beiden Coaches. Und Carolina war ja auch ein Team, was jetzt die New York Rangers geschlagen hatten. Da ja auch dann sozusagen das Duell vom Meister gegen den Schüler. In dem Fall hat Peter Laviolette dort gegen Rod Brindamore gewonnen. Man muss auch sagen, Laviolette eben derjenige von den beiden Coaches, der einmal schon den Stanley Cup gewonnen hat. Das wurde Paul Maurice, oder das ist Paul Maurice bisher verwehrt geblieben. Und es gibt auch eine ganz interessante Statistik. Es gibt in der Historie der NHL nur 3 Trainer, die mit 2 verschiedenen Teams einen Stanley Cup gewonnen haben. Also man sollte ja denken, dass bei der Länge jetzt mittlerweile der NHL-Geschichte dort schon mehrere Coaches mit 2 Teams den Stanley Cup gewonnen haben. Aber tatsächlich sind das nur Dick Irwin. Der hat das mit den Leafs 32 geschafft, 44, 46 und 53 mit den Canadiens. Und Tommy Gorman 34 und 35 mit den Hawks und den Maroons. Und Scotty Bowman, der hat allerdings das Ganze dann auch schon mit 3 Teams geschafft, mit den Canadiens, den Penguins und den Detroit Red Wings. Und die anderen Trainer, die jeweils mit einem Team den Stanley Cup gewonnen haben, haben das nicht geschafft. Also statistisch gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass Peter Laviolette nochmal einen Stanley Cup gewinnt. Paul Maurice wartet ja noch auf seinen Stanley Cup. Also das ist schon etwas Besonderes. Laviolette dagegen hat allerdings schon 3 Finalteilnahmen. Also 2006 mit den Hurricanes gewonnen, 10 mit den Flyers verloren und 17 mit den Nashville Predators, auch den Penguins damals dann unterlegen. Ja, wenn wir schon bei den Coaches sind, es sind natürlich absolut 2 extrem erfahrene Trainer und die beiden ja, haben im Grunde alles schon gesehen. Wie gesagt, LaViolette ist derjenige, der hat einen Stanley Cup gewonnen. Paul Maurice war ja auch schon dann an der einen oder anderen Stelle nah dran. Zwei Finalteilnahmen, eben einmal mit den Hurricanes und im letzten Jahr mit den Florida Panthers, die ja dann an Vegas gescheitert sind. Ich glaube, bei den Coaches gibt es nicht wirklich einen Vorteil für den einen oder den anderen. Es sind beides, das muss ich sagen, zwei sehr unterhaltsame Coaches, speziell die Pressekonferenz von Paul Maurice. Die waren eher so eine Mischung aus Informationen und auch Comedy. Man muss aber auch dazu sagen, er hat jetzt nicht nur Sprüche geklopft. Also da sind auch viele Dinge dabei gewesen, wo er wirklich Inhalt mit vermittelt hat. Und das ist ja auch eine Kunst, wie ich finde, dass man eben dort nicht langweilig ist, aber trotzdem auch Hockeywissen vermitteln kann und Dinge auch inhaltlich füllt und nicht nur einfach die Phrasen dort vermittelt und dann eben ja entsprechend damit irgendwie Zeit totschlägt. Also die finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Peter LaViolette kann das auf eine gewisse Art und Weise auch. Er ist jetzt nicht ganz so lustig gewesen, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle, aber das ist ja dann auch so ein bisschen typenbezogen. Also auf die beiden freue ich mich auch sehr. Sind ja auch beides Coaches, die durchaus hinter der Bande mal ein bisschen lauter werden können und da dann eben auch etwas Schauspielern agieren, ihrem Team den Rücken stärken oder auch mal dem Schiri die Hölle heiß machen. Also auch das wird sicherlich eine gute Show sein, nicht nur auf dem Eis, sondern auch hinter der Bande. Ja, auf dem Eis, da ist es bei beiden Teams so, dass die Superstars diejenigen sind, die vorangehen, die die Punkte sammeln. Bei den Rangers Zibanejad als erster zu nennen mit 14 Punkten, Trocheck auch mit 14 Zählern, ein bisschen abfallend Artemi Panarin, das ist aber mit 11 Punkten in 10 Spielen schon besser als das, was er in den letzten Jahren in den Playoffs gezeigt hat. Chris Kreider sind jetzt nur, wenn man so will, 10 Punkte, aber der Hattrick war ja extrem wichtig, wo er da im Grunde alleine seine Mannschaft erst zurückbringt und dann sogar noch den Führungstreffer erzielt. Alexis Lafrenière, habe ich gesagt, dass der so ein bisschen jetzt das Potenzial, was da war, auch abruft, vor allem dann eben in den Playoffs. Matthew Tkachuk hat im Grunde, das ist ja auch erstaunlich, eigentlich sehr ruhige Playoffs bisher gehabt. Also es war jetzt nicht so wie zum Beispiel im letzten Jahr, wo er ja an der einen oder anderen Stelle dann schon am Anfang, auch gegen Boston in der Vorsaison, extrem präsent war, Tore gemacht hat, Siegtore gemacht hat. Und das war dieses Jahr so insgesamt noch nicht der Fall. Trotzdem hat er 14 Punkte in 11 Partien. Barkov ist sicherlich derjenige, der so den Playoffs bei Florida bisher, glaube ich, den Stempel am meisten aufgedrückt hat. Mit 13 Zählern jetzt auch. Er wird ja sonst immer auch als jemand gesehen, zu Recht auch Selke Trophy gewonnen. Jetzt auch, der sehr, sehr defensiv stark ist als Center, der aber trotzdem eben jetzt auch mal zeigt, dass er treffen kann, dass er weitere Punkte sammeln kann. Carter Verhaeghe, wenn es einen Klatschspieler gibt bei den Panthers, dann ist er wohl eigentlich die Nummer 1, Tkachuk hin oder her, aber Verhaeghe ist derjenige, der extrem gefährlich ist, wenn es in die Verlängerung geht. Da hat er schon 5 Tore erzielt, insgesamt jetzt in seiner Karriere. Ich glaube, er hat auch die meisten Playoff-Treffer insgesamt für die Florida Panthers, also da schon jemand, der sehr, sehr gut ist, wenn dann entscheidende Tore fallen müssen. Sam Reinhardt, das ist vielleicht so ein bisschen ein X-Faktor. Die Frage ist, wie gut er jetzt reinkommen kann in die Serie, wie viele Tore er da auch entsprechend dann schießen kann und beitragen kann. 57 Treffer in der regulären Saison, das ist absoluter Bestwert für ihn gewesen, so ein bisschen auch außerhalb dessen, was er bisher geschafft hat in seiner Karriere. Reinhardt hat 5 Tore geschossen in den 11 Spielen, die Panthers bisher absolviert haben. Aber so bisher hat man das Gefühl, da ist noch Luft nach oben. Da ist noch ein bisschen Potenzial da. Da kann er dann eben auch jetzt vielleicht gegen die Rangers den ein oder anderen Treffer erzielen. Vor allem im Powerplay wäre es natürlich sehr, sehr gut. Er hatte die meisten Powerplay-Tore in der gesamten Liga. 27 waren das mit einem Mann mehr oder mit 2 Mann mehr sogar teilweise. Und da warten sie vielleicht noch so ein bisschen drauf, dass er jetzt trifft. Was man da auch sagen muss, er hatte in der regulären Saison eine Schussquote von 24,5%. Jetzt hat er 10,4. Dann ist natürlich die Frage, was war jetzt mehr aussagekräftig, das in der regulären Saison oder das in den Playoffs? Ich denke, die Wahrheit liegt dann, wie so oft, da auch in der Mitte. Dementsprechend, wenn er sich dem annähern würde, würde das jetzt auch bedeuten, dass er das ein oder andere Tor dann mehr erzielt für die Panthers. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen, wenn man einfach mal aufs Line-Up, was die Stürmer betrifft, schauen. Das sind zwei sehr gut besetzte Teams mit mehreren guten Reihen. Also da gibt es, ja, nehmen sich nicht extrem viel bei den Rangers. Erste mit Trocheck, Panarin und Lafreniere. Die ist gut, auch alle getroffen, auch regelmäßig getroffen jetzt in den Playoffs. Die zweite mit Zibanejad, mit Jack Roslovic, der fällt so ein bisschen ab, wenn man jetzt die Top 6 bei den Rangers anschaut. Chris Kreider aber eben noch mit dazu extrem stark. Die vielen Vorlagen von Zibanejad sind ja auch etwas. Das ist schon sehr, sehr gut. Dann in den unteren 6, da ist New York vielleicht so ein Stückchen schlechter als die Florida Panthers. Wennberg hat bisher nur eine Vorlage. Brodzinski oder Rampy, die sind natürlich nicht jetzt die allererste Wahl, wenn man da auf die Zusammenstellung schaut bei den Rangers. Es wird auch bei Rampy wahrscheinlich so sein, dass da Peter Laviolette ihn in den, ja, würde ich jetzt sagen, in den Heimspielen einsetzt, vielleicht, und in den Auswärtsspielen dann eher schützen möchte und dementsprechend rausnimmt, weil natürlich dieses Matchup dann ein größerer Nachteil ist, wenn er ihn da eben entsprechend dann mehr aufs Eis schicken würde in den Auswärtspartien. Rampy auch mit einem Tor. Also in den unteren Sechs, da ist eigentlich nur Barclay Goodrow derjenige, der scored für die New York Rangers. Das ist dann etwas weniger als bei den Panthers. Da ist es so, wenn man jetzt speziell auch die dritte Reihe anguckt. Also im Grunde haben sie drei gute Reihen. Die erste mit Barkov, der vorhin angesprochene Tarasenko, und Sam Reinhardt, die haben auch 12 Treffer in 11 Partien als Reihe. Das ist auch okay. Die zweite hat auch 12. Also das ist eben ein Punkt, ne? Wenn man das zusammenrechnet. Beide Reihen sehr, sehr ausgeglichen. Da ist auch die Frage, was ist jetzt die erste, was ist die zweite? Die Barkov ist sicherlich diejenige, die dann vielleicht auch defensiv ein bisschen mehr übernehmen muss. Die zweite mit Bennett, Verhegi und Tkachuk ist natürlich auch der Wahnsinn. Die beiden Außenstürmer. Sam Bennett habe ich in der Boston-Serie erwähnt. Einfach unbequemer Spieler im Positiven und Negativen, eine Drecksau, die eben auch mal an die Grenze geht, teilweise eben dann auch darüber hinaus. Das ist schon einer, der richtig wehtun kann. Und die dritte Reihe mit Lundell, Lustarinen und Evan Rodriguez, da sei nochmal dran erinnert, der hat in der letzten Saison teilweise bei den Avs dann erste Reihe gespielt, der ist jetzt in der dritten. Und die haben eben zusammen 6 Tore erzielt, das ist schon stark. Im Vergleich eben dann zu den Rangers, wenn ich da zusammenrechne, da haben die ganzen unteren 6 Tore erzielt. Allerdings, Nachteil für die Florida Panthers, die vierte Reihe, die hat noch gar nicht wirklich was beigetragen zu den Playoffs. Da sind nur 2 Vorlagen. Also, das ist ganz interessant, wenn man jetzt nur die dritte gegeneinander stellen würde, dann haben die Panthers einen Vorteil. Nimmt man dritte und vierte, ist der Vorteil vielleicht etwas ausgeglichen. Wobei man eben auch sagen muss, die vierte wurde jetzt auch nicht extrem eingesetzt von Paul Maurice. Lomberg knapp über 6 Minuten Eiszeit, Nick Cousins 8 Minuten 20. Das ist nicht megamäßig viel. Da haben dann zum Beispiel Jimmy Vesey und Barclay Goodrow auf der Gegenseite schon mehr Eiszeit. Also ja, die ersten drei, da würde ich sagen, ist der Vorteil für Florida. Und dann kommt eben der entscheidende Punkt, wie oft spielt die vierte Reihe und kann dann Barclay Goodrow alleine da ein bisschen was reißen. Bei den Rangers könnte eine Art Wildcard mit dazukommen. Auf der einen Seite ist es ja so, dass Philipp Hedel eine Partie absolviert hat gegen die Carolina Hurricanes. Der ist immer so borderline jetzt. Also es kann sein, dass er spielt, kann sein, dass er nicht spielt. Das ist das eine. Und das zweite ist, Blake Wheeler ist wieder voll im Training mit drin und das könnte dann in Kombination natürlich schon wieder ein Vorteil für die New York Rangers sein, wenn die beiden zurückkommen und dann auch performen können. Denn das ist ja wieder dann eine große Frage bei Hedl. Der hat okay gespielt, das Spiel, wo er mit dabei war, war danach aber dann, ja, sie haben es Soreness, also, oder ich würde es als Müdigkeit beschreiben, was da eben als Grund genannt wurde dafür, dass er nicht gespielt hat. Da ist natürlich jetzt wieder viel Politik dabei, viel Geheimniskrämerei. War er jetzt müde, weil er so lange nicht dabei war und weil er irgendwie, keine Ahnung, Muskelkater hatte und insgesamt dann noch nicht richtig im Game-Shape, im Rhythmus ist? Oder war er müde, weil die Gehirnerschütterung wieder ein bisschen durchgeschlagen hat und er Probleme hatte und das Symptome waren, die aus der Verletzung, aus den Beschwerden von den Kopf Treffern dann eben resultierten. Das weiß man nicht so genau. Und bei Blake Wheeler ist natürlich auch die Frage, der ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Wenn wir einmal gucken, 37, so. da musst du natürlich auch erstmal schauen, wie kann ich den einbinden, in welche Art von Rhythmus kann ich den einbinden, wie viel hat er auch aktuell im Tank. Es ist ja auch nicht ganz so einfach, jetzt in der Phase dann wieder sozusagen ein Mini-Trainingslager zu haben, in die Form reinzukommen, eben mit 37, das fällt jemandem, sage ich mal, von Mitte 20 oder von Anfang 20 bis Mitte 30 sicherlich einfacher. Das wird dann auch wieder so ein ganz feines Gespür benötigen von Peter Laviolette, vom Staff der New York Rangers, um da zu entscheiden, okay, wer kommt zurück, wann kommen die zurück, kommen die vielleicht dann auch, wie ich es gesagt habe, eher in einem Heimspiel zurück, wo er dann selber entscheiden kann und sagen kann, hey, das ist das Matchup, das ist das, was ich haben möchte, das ist eben das Duell, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt den Wheeler vielleicht gegen die vierte Linie der Florida Panthers auch einsetzen, einen Hedl vielleicht etwas anders aufs Eis schicken, als das dann bei einem Auswärtsspiel der Fall wäre. Also ich glaube, da wird man auch so ein bisschen Unterschiede sehen in den Aufstellungen, je nachdem, wo das Spiel dann stattfindet. Rangers übrigens zu Hause im Moment, meine ich, insgesamt das beste Team der Liga, 34-12, wenn man die reguläre Saison dort mit einfließen lässt. Und der Madison Square Garden, das war schon oder ist schon ein echter Heimvorteil, auch verglichen mit dem, was dann in Fort Lauderdale los ist. Das ist sicherlich lauter geworden als noch vor Jahren, aber ich glaube, dass der Madison Square Garden da schon doch nochmal eine Nummer drüber ist. Playoff-Sport in New York, das ist schon was ganz, ganz Besonderes und die Fans, die können da richtig, richtig laut werden und das vielleicht auch so ein kleiner Vorteil dann für die New York Rangers. Wenn ich dann weiterschaue in eine Verteidigung, dann hat New York eine Verteidigung, die würde ich mal so als, würde ich überschreiben, mit, die agiert pragmatisch. Also es ist keine Verteidigung, die insgesamt extrem herausragt. Sie haben natürlich mit Adam Fox einen sehr, sehr guten Spieler. Die Frage bei Adam Fox, die ich mir stelle, ist, ist der hundertprozentig gesund? Der hat bisher 4 Vorlagen, ist jetzt nicht ganz so typisch für ihn. Also da sahen reguläre Saisons schon anders aus. Es wirkt für mich auch so ein bisschen so, als ob er nicht ganz komplett fit ist. 23 Minuten, 24 Eiszeit ist auch nicht so viel. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist auch ein Luxus, wenn du dann eben entsprechend da die Spieler ja einfach auch etwas anders agieren lassen kannst und die Eiszeiten vielleicht dann auch sehr, sehr gut verteilen kannst. Tatsächlich haben, glaube ich, alle 6 bei den Rangers die 6 Partien absolviert, was ja auch etwas Besonderes ist. Allerdings ist das bei den Panthers auch so gewesen. Die haben auch in allen 11 Spielen die gleichen Verteidiger. Also bei New York stehen zumindest 10 Spiele bei allen mit dabei. Ich gucke gerade noch, ob sie auch einmal mit einem 5. Verteidiger agiert haben. Aber aktuell, zumindest laut der Statistik, die ich hier habe, nicht. Also das finde ich übrigens auch besonders, wenn dann wirklich beide Teams jeweils die kompletten Playoffs bisher mit den gleichen 6 Verteidigern, beziehungsweise ja doch 6 Verteidigern absolviert haben. Ist auch eine kleine Besonderheit. Ja, Ryan Lindgren, Adam Fox, das ist schon okay, auch von der Offensive her, die Fox mit beiträgt. Wobei, er hat noch kein Tor gemacht. Auch da könnte man jetzt sagen, vielleicht könnte jetzt ein Breakout kommen. Jemand, der dann auch ein Tor beisteuern kann. Das würde ihnen natürlich extrem helfen, wenn die Verteidigung da so ein bisschen mithilft. Die Tore, die die Verteidigung gemacht hat, das waren Keandre Miller und Jacob Trouba. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren das beides Shorthander, also auch vielleicht ein bisschen was Besonderes. Auch, dass dieses zweite Verteidigerpaar eher dann offensiv agiert. Trouba ist ja oft auch dann für seine harten Hits bekannt. Und das dritte, Erik Gustafsson heißt der Mann. Und Braden Schneider, auch solide. Aber eben alles nichts insgesamt, wo du sagst, naja, das ist jetzt ein super Verteidigerpaar im Vergleich zu anderen, die in der Liga sind. Auf der Gegenseite bei den Panthers, da ist es schon so, die haben richtig Offensive auch bekommen von den Verteidigern. Forsling 2 Tore gemacht, Mikola getroffen, Brandon Montour wieder sehr, sehr gute Playoffs. War letztes Jahr auch schon so 3 Tore, 8 Punkte bisher schon, Ekman Larsson auch noch getroffen. Also die Florida Panthers haben eine Verteidigung, die sich wesentlich mehr in die Offensive mit einschaltet und das auch kann. Und das ist für mich dann wieder ein Vorteil auch für die Florida Panthers. Natürlich kannst du jetzt sagen, klar, du bräuchtest auch Shutdown-Verteidiger, aber wenn du das Spiel so bestimmst, wie Florida das machst und wenn du dann eben auch die Unterstützung bekommst durch die Verteidiger, dann ist das schon auch ein Punkt, der vielleicht dann auch in der einen oder anderen Partie dir das Tor geben kann, dir dann eben eine Situation geben kann, wo die Verteidigung unterstützt. Das ist schon glaube ich, ein Pluspunkt dann für Florida. Also in der Verteidigung würde ich auch sagen, leichter Vorteil dann für die Florida Panthers. Im Tor, ja, im Tor ist es so, Sergei Bobrovsky hat 8:3 Siege. Er hat einen Gegentorschnitt von 2,37. Das ist alles okay. Die Fangquote liegt allerdings nur bei 90,2%. Und wenn ich dann mal auf die Advanced Metrics schaue, da ist es so, da hat er plus 2,6, was Goals Saved Above Expected betrifft. Da ist Shesterkin mit plus 8,8 schon sehr, sehr gut. Das heißt ja, dass er bei 10 Spielen quasi fast ein Tor pro Partie verhindert hat, was die Gegner eigentlich statistisch gesehen hätten schießen müssen. Also das ist schon mal ein großer Vorteil. Gegentorschnitt ist mit 2,4 ähnlich. 92,3 ist da allerdings die Fangquote. Also ich habe es ja schon erwähnt, die Rangers lassen mehr zu. Die Verteidigung ist dann eben eher so, dass sie, sag ich jetzt mal, versucht, so High-Danger-Chancen zu verhindern. Einfach versucht auch Shesterkin, glaube ich, dann offene Schüsse zu geben und keine Screens. Und das gelingt ihnen offensichtlich ganz gut. Klar, er hat auch alle 8 Siege, 8:2 in dem Fall, eine Partie weniger bei den Rangers. Aber da würde ich dann eher einen Vorteil sehen bei New York, dass eben Shesterkin im direkten Vergleich gegenüber Bobrovsky besser ist. Das ist sicherlich ein Fakt. Allerdings hat Bobrovsky auch letztes Jahr gezeigt, dass er natürlich auch wieder heiß laufen kann. Also beide sind in der Lage, ein Spiel zu klauen. Ich glaube, dass Shesterkin auch in der Lage ist, eine Serie für sein Team zu gewinnen. Bei Bobrovsky bin ich mir nicht so ganz sicher. Wie gesagt, er ist nicht ganz so gut wie im letzten Jahr. Und ja, da eben, wie gesagt, aus meiner Sicht einfach Vorteil, leichter Vorteil dann da für die New York Rangers. Was habe ich mir sonst noch notiert? Torverhältnis haben wir drüber geredet. Die New York Rangers sind Spezialisten darin, nach Rückstand Partien zu gewinnen. Sie haben von den 10 Spielen, die sie absolviert haben, 5 nach Rückstand gewonnen. Ich habe Spiel 6 zum Beispiel erwähnt gegen die Carolina Hurricanes. Insgesamt ist ihnen das auch in der regulären Saison 28 Mal gelungen. Also das muss man ja auch sagen, das ist ja mehr als die Hälfte ihrer Siege aus Partien, in denen sie zurückgelegen haben. Das ist schon, glaube ich, etwas, was dann auch in den Playoffs sehr, sehr wichtig ist. Auch jetzt in diesem letzten Spiel gegen Carolina. Sie haben dann nicht unruhig gewirkt nach 1:3 Rückstand und sind dann relativ souverän dort auch aufs Eis gekommen im letzten Drittel und haben die Partie eben gedreht. Also das sind schon dann auch Eigenschaften, die du natürlich auch brauchst. Was gibt es auf der Gegenseite noch zu sagen? Die Panthers dagegen sind sehr, sehr gut, wenn sie mit einer Führung oder ja auch mit Unentschieden in das letzte Drittel gehen, dann haben sie noch keine Partie verloren in den Playoffs. 7:0 sind sie da. Also auch da ist nicht unbedingt entscheidend, dass sie führen vom letzten Drittel, sondern dass sie eben das Spiel ausgeglichen gestalten und dann können sie die Partie da auch für sich in die richtige Bahn lenken. Ja, es sind zwei sehr, sehr gute Teams. Es sind zwei Teams, die beides können, Offensive und Defensive, wobei ich glaube, dass die Offensive bei Florida stärker ist. Ich habe es erwähnt, etwas ausgeglichener, etwas tiefer, was die Stürmer betrifft, wirklich besser, was die Offensivqualitäten der Verteidigung betrifft. Torhüter ist, sage ich jetzt mal, gut. Auf der Gegenseite New York offensiv, sehr gutes Powerplay, sehr gute zwei erste Reihen, dann fällt es ein bisschen ab. Verteidigung unterstützt den Angriff auch nicht so, dafür haben sie den besseren Torhüter. So, das ist im Grunde, würde ich fast sagen, wie ein Münzwurf, dass man jetzt sagen kann, wer von den beiden gewinnt dieses Eastern Conference Final. Ich tue mir extrem schwer, da irgendeine Art von Prognose rauszugeben. Ich hatte Carolina gegen New York. Die haben sich das selber zuzuschreiben, die Carolina Hurricanes. Da waren eben Punkte dabei, wo sie in den ersten 3 Spielen vor allem dann ja nicht so agiert haben, wie sie das hätten machen müssen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Rangers aber auch besser gespielt haben, als ich das vor der zweiten Runde gedacht habe und in einigen Fällen dann eben Dinge richtig gemacht haben und einfach auch sehr, sehr gut agiert haben, zum Beispiel in Unterzahl, wo ich das vielleicht nicht so erwartet hätte in der Form. Also New York scheint auch so ein Team zu sein, auch jetzt so die Stimmung, was man so mitbekommt
am Fernseher, aber auch in den Medien in New York, da wird ja auch schon wieder Team of Destiny drüber geredet. Es sind 40 Jahre seit dem Stanley Cup Sieg 1994. Marc Messier vergleicht Kreider mit den Großen der Rangers-Historie und so weiter und so weiter. Also da sind schon auch so ein paar Dinge drumherum, die jetzt von außen immer so ein bisschen so wirken, als wäre das nicht so wichtig. Aber ich glaube, so etwas, so eine Stimmung kann eine Mannschaft schon tragen. Auf der Gegenseite haben wir die Panthers, die im letzten Jahr sehr überraschend so weit vorgedrungen sind. Sie haben ja mit wirklich viel Glück dann auch, muss man ja auch sagen, die erste Runde gegen die Bruins überstanden, sich dann in eine Art Rausch gespielt, da dann auch natürlich teilweise vom Gegner profitiert, in beiden Serien in der zweiten Runde und damals auch im Eastern Conference Final, dann auch die knappen Spiele einfach immer alle gewonnen und am Ende war es dann so und wirkte es dann auch so, dass sie zum einen keine Energie mehr hatten natürlich auch Verletzungen gegen Vegas und zum anderen wirkte es für mich auch so ein bisschen so, dass dieser Lauf ein Stück weit zu früh kam und sie dann gegen die Golden Knights nicht mehr so die Antworten hatten und die Möglichkeiten hatten, auf gewisse Dinge dann zu reagieren. Man muss natürlich auch sagen, Vegas, mega gutes Team, sehr, sehr gute Mannschaft, von daher no shame wegen der Niederlage, aber da war eben so ein Punkt erreicht, wo du sagst, okay, bis hierhin kamen die Panthers und jetzt ging es nicht weiter. Nun muss ich aber auch sagen, die haben sich in der regulären Saison oder vor der regulären Saison schon sehr gut aufgestellt, eine gute reguläre Saison gespielt, hätten da vielleicht auch die President's Trophy gewinnen können, zwischendrin eine kleine Schwächephase. Playoffs waren für mich bisher auch sehr überzeugend. Klar kannst du darüber diskutieren, dass sie Spiel 5 gegen Boston gewinnen müssten. Okay, auf der anderen Seite dürften sie eigentlich Spiel Nummer 1 nicht unbedingt verlieren und da so ohne Rhythmus rauskommen. Das ist eben auch ja, schwierig zu beurteilen. Ich glaube, dass sie vielleicht den Vorteil haben, dass ihr Finalerlebnis letztes Jahr noch näher dran ist als die Rangers mit dem Eastern Conference Final vor 2 Jahren. Und man muss ja sagen, es sind 2 Teams, die jetzt in den letzten Jahren durchaus Erfolg hatten. New York eben vor 2 Jahren in der Finalrunde im Osten. Die Panthers letztes Jahr Meister geworden im Osten. Und das ist eben bei beiden eine Entwicklung. Also das ist ja auch oft ein Punkt, der dann in der NHL auch kommt, dass du erstmal verlieren musst, bis du dann wirklich gewinnen kannst. Und sie sind beide an einem ähnlichen Zeitpunkt jetzt in der Entwicklung der Teams. Allerdings ist es bei den Rangers so, dass die Spieler, Panarin ist 32, Trocheck ist 30, Kreider 33, Zibanejad ist 31, Jakob Trouba ist auch schon 30. Also die Spieler, die Kernspieler sind etwas älter als die der Florida Panthers. Da ist Wladimir Tarasenko über 30, Evan Rodriguez ist 30 und Nick Cousins ist 30, was zum Beispiel die Stürmer betrifft. Bei den Verteidigern Brandon Montour 30 und dann hinten Ekman Larsson und Dmitry Kulikov. Aber der Kern, die besten Spieler der Florida Panthers, die sind alle noch unter 30. Und das ist dann so ein bisschen so, für die Panthers ist es vielleicht jetzt so die zweite von noch mehreren Chancen. Bei den Rangers weiß man eben nicht, was kommt da noch. Unterschied natürlich, muss man sagen, auf der Torhüterposition. Bobrovsky ist 35 Jahre alt und Shesterkin ist 28. Also da ist so ein kleiner Unterschied, ja. Aber auch da, ihr merkt schon, ich habe ein Argument für das eine Team, ich habe ein Argument für das andere Team. Also wirklich, wirklich sehr, sehr eng. Viele Dinge für die eine Mannschaft, viele Dinge für die andere Mannschaft. Einfach jetzt aus meinem reinen Bauchgefühl heraus, das ist nicht hundertprozentig begründbar mit irgendeiner entscheidenden Zahl oder Statistik. Für mich gewinnen die Florida Panthers dieses Eastern Conference Final, weil ich einfach habe das Gefühl, sie sind noch ein bisschen mehr dran als die New York Rangers, die ja zwar diese älteren Spieler haben, aber für mich trotzdem, da fehlt noch ein Stück weit was. Eben vielleicht auch in der Verteidigung, dass ein Fox sehr, sehr gut spielt in den Playoffs. Dass er auch offensiv einfach mehr da ist, mehr Punkte beisteuert. Das ist sowas, was mir so ein Stück weit fehlt. Und deswegen sage ich jetzt einfach Bauchgefühl, Florida Panthers. Ich sage jetzt in 7. Matthew Tkachuk würde, glaube ich, nichts besser finden, als in Spiel Nummer 7 im Madison Square Garden zu gewinnen. Und dementsprechend, Ja, eine Serie, auf die ich mich freue, eine Serie, aber das ist, find ich zum Beispiel übrigens auch genial, wenn dann die Spieler sagen, hey, es gibt doch nichts Besseres, als in New York zu spielen, als in der Stadt zu spielen, als in der Halle zu spielen. Das ist doch wirklich genial. Da hast du einmal die große, große Stadt, dann hast du unten das Wetter in Florida, wo du dann auch wieder die Bilder mit der Sonne haben wirst und alles drumherum. Also eine richtig, richtig tolle Playoff-Serie, das Eastern Conference Final 2024. Ich sag, die Panthers setzen sich durch in Spiel Nummer 7 im Madison Square Garden und ziehen dann ins Finale ein im zweiten Jahr in Folge. Was sagt ihr? @lars_mar.info@sportpassion.de. Da könnt ihr mir eure Tipps mitteilen, eure Meinung sagen, auch zu dieser Folge, zu allem, was hier passiert im Podcast. Fragen stellen, Anmerkungen, Ideen für die Sommerpause auch. Da habe ich ja schon ein paar, habt ihr in den letzten Jahren ja auch immer wieder schon fleißig was geschickt. Aber wenn euch noch was einfällt, sehr, sehr gerne. Muss dann schauen, inwieweit ich das dann auch umsetzen kann. Aber ich freue mich immer über Zuschriften und vor allem auch über Feedback. Und bevor ich jetzt rausgehe aus dieser Sendung, noch der Hinweis, es gibt ein Spiel im Eastern Conference Final, was zur Primetime in Europa läuft. Und zwar am Sonntag, den 26. Mai, 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, die New York Rangers bei den Florida Panthers. Spiel Nummer 3, Sonntag, 21 Uhr. Das könnte das letzte Spiel sein, was zur Primetime in Europa kommt. Und dementsprechend solltet ihr das genießen. Ich hoffe, dass es da 1-1 steht, dass da dann auch schon wieder richtig, richtig Spannung ist und dass das eine wirklich tolle Partie wird am Sonntagabend um 9. Da könnt ihr euch, glaube ich, drauf freuen. Und dann sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.